Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Es wird mal wieder Zeit, ein bisschen länger zu quatschen mit Bernd Spilkerath. Das tue ich immer gern. Servus.
Dach.
Und da ist noch einer mit dabei. Dem hat es beim letzten Mal so gut gefallen. Der kommt gleich wieder. Wir nennen ihn ab jetzt nur noch Back-to-Back. Böhm, Sebastian.
Ich hab so Hunger. Habt ihr was zum Essen hier? Ich hab so Hunger. Irgendwas.
Brot mit Senf. Brot mit Senf hilft einmal.
Schwierig. Per E-Mail oder was?
Ja, tut mir leid. Ich hab so Hunger. Seit Aschermittwoch, weil ich so wahnsinnig gläubig bin, esse ich keinen Zucker mehr. Und
ehrlich?
Ja. Es ist, ich gebe das hier offen zu. Es ist mir auch tatsächlich ein bisschen peinlich, dass ich sowas brauche. Dass ich nicht einfach an einem 11. Januar anfangen kann oder am 17. Juli, sondern dass ich Aschermittwoch brauche. Und
kenne ich andere Leute, die das auch so machen, die auch nicht gläubig sind.
Ja, okay, echt?
Ja.
Dich oder was? Redest du von dir? Nee, oder von einem Freund von dir?
Ich rede von mir. Aber ich rede von diversen Leuten, die ich kenne, die nicht gläubig sind, aber sagen, ja, ich nehme das trotzdem mal zum Anlass.
Okay, ich komme ja vom Sport gerade und habe mich im Spiegel gesehen. Das ist cool, das motiviert mich auch. Ja, also ohne Scheiß. Motiviert mich tatsächlich.
Eine Aussage. Das ist cool.
Aber ich habe einfach so Hunger jetzt. Ich würde jetzt einfach unfassbar gern irgendwie eine Mondschnecke oder Franzbrötchen oder vier essen. Oder
Mondschnecke,
so.
Aufpassen beim Herointest, ne?
Ja, okay, gut. Das ist bei mir wichtig, weil, ne, steht ja quasi wöchentlich an bei mir.
Deswegen. Ja.
Okay, Eishockey. Gibt's oder? Eigentlich, weil ich esse ja auch gern sowas in Richtung, jetzt nicht unbedingt Mondschnecke oder Franzbrötchen. Was ist so das Klassische, was man dann führt oder Nürnberg? Ist ja Franzbrötchen, ist ja berlinerisch, oder? Franzbrötchen. Oder?
Nee, berlinerisch. Nicht? Hamburg, oder?
Hamburg. Das ist, keine Ahnung.
Ja, Norddeutschland. Ja. Was klassisch ist bei uns, so Kechel, ne? Küchle. Also sorry, ich habe so ein bisschen einen
Oberpfälzer
Einschlag. Matt Kechel.
Ja.
Drei Jahre plus Option. Ja, egal. Es soll ja kein Kulinarik-Podcast werden.
Also das ist praktisch das zweitsüßeste, was es gibt in Nürnberg nach der Rückhand von Steve Reinbrecht, was du gerade genannt
nach
hast.
Nach dem Spiegelbild von Sebastian.
Nach dem Spiegelbild.
Ja, das ist nicht süß. Das ist was anderes.
Lass uns mal, die Saison biegt ja jetzt auf die Zielgerade ein. Ne? Also der Düsseldorfer AG gut dabei im Kampf um Platz 10 nach dem Spiel gegen Wolfsburg.
Defensiv stabil.
Ja, Nürnberg freut sich da in dem Fall. Da haben wir nämlich zwei dabei, die jetzt auch diesen Kampf um Platz 10 befolgen. Aber wir wollen insgesamt so ein bisschen auf die Liga schauen, vielleicht auch aufs internationale Eishockey. Haben so ein paar, sollen wir es Hot Takes nennen? Wir haben ein paar Takes. Ob sie hot werden, das entscheidet dann, ja,
die Geschichte.
Genau, die Geschichte entscheidet. Und wollen ein bisschen drüber diskutieren. Ich sage euch nur, keiner weiß, was der andere mitgebracht hat. Also es ist alles sehr, sehr spontan, was da jetzt kommt. Bernd Spilkerath darf anfangen.
Ich dachte mal, geil, dann kann es nicht heißen nach dem Motto, scheiße, das fand ich aber auch. Also ich habe, mein Take zur deutschen Eishockey-Liga ist, wir sehen keinen erstmaligen Meister. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, keins der drei Überraschungsteams, Bremerhaven, Straubing, Schwenningen, kommt ins Finale.
Okay, so, ja. Also das, ich finde den gar nicht so hot ne Take, weil sowas Ähnliches habe ich mir auch überlegt. Also was heißt, wir sehen keinen erstmaligen Meister? Einerseits natürlich interessant,
wie jetzt... Ich sage, Meister werden Berlin, München, Mannheim oder Ingolstadt. Das sage ich.
Ja, gehe ich voll mit. Also finde ich jetzt aber auch nicht so hot den Take. Ich weiß, dass jetzt schon hier irgendwie Bremerhaven und Straubing als Meisterschaftskandidaten gehandelt werden, aber ich will erstmal sehen, dass die eine Viertelfinalserie gewinnen. Ich würde sagen, ein hotterer Take wäre zu sagen, weder Bremerhaven, Straubing noch Schwenningen kommen ins Halbfinale. Dann wäre es ein Hot Take.
Habe ich nicht getraut.
Hat traut sich nicht, genau.
Sein kann, dass die ja im Viertelfinale gegeneinander spielen.
Da hast du natürlich recht. Ja, da hast du wieder zu sehr den Kopf eingeschaltet, würde ich sagen. Aus dem Bauch heraus hättest du sagen können, keiner der drei kommt ins Halbfinale. Ja, stimmt, logisch. Wenn sie direkt gegeneinander spielen, dann kann das passieren. Da hast du völlig recht.
Ja, okay. Dann wird das passieren.
Ja, genau. Dann wird es passieren.
Ich habe einen lauwarmen Take, der im Prinzip genau das Gleiche aussagt, aber der Bernd hat es natürlich auf den Punkt gebracht. Und ich habe es ein bisschen ausformuliert, aber im Prinzip ist es leider exakt dasselbe, was dahinter ist. Also folgendermaßen, ich glaube, dass in der Punkterunde ist es absolut erbärmlich, wirklich erbärmlich, wie Mannheim da steht.
Ja.
Also, dass Mannheim nicht sich direkt fürs Viertelfinale qualifiziert, da muss ich, glaube ich, jeder, der da Entscheidungen getroffen hat in diesem Jahr, muss sich da hinterfragen. Das ist einfach mit dieser Auswahl an Spielern, egal wie viele da verletzt sind. Natürlich spielt es auch für einen Club wie Mannheim eine große Rolle, wenn die viele Verletzte haben. Und zwischendurch war das ja wirklich, wirklich krass. Aber ich habe die auch in dieser Hochphase gesehen der Verletzten. Also diese vierte Reihe sieht immer noch sehr, sehr gut aus bei Mannheim, auch in solchen Phasen.
Ja, guck mal, wie aktuell draußen sitzt, ne?
Richtig. Also es ist erbärmlich. Es ist auch nicht gut für München, dass sie quasi meines Erachtens keine Chance mehr haben, Dritter zu werden da. Straubing, glaube ich, hat diesen Platz relativ, also rechnerisch ist da noch alles drin, völlig klar. Aber ich glaube, dass Straubing den dritten Platz behält. Ist auch nicht cool für München, dass sie da quasi sich nur noch um Platz 4 bewerben im Moment. Aber ich glaube, dass Kultur und Coaching, klingt widersinnig, aber ich glaube, dass in den DEL-Playoffs Kultur und Coaching nicht mehr eine ganz so große Rolle spielen, sondern sich Qualität der Kader durchsetzen wird. Was im Prinzip exakt das Gleiche ist, wie was der Band gerade eben gesagt hat. Aber ich glaube auch, dass es dann die Mannschaften, die so leicht oder ganz stark überperformen in den Playoffs, große Schwierigkeiten haben werden, diesen Vorteil zu nutzen, den sie gegenüber Mannschaften haben, die keine ausgeprägte Kultur und vielleicht auch ein, zumindest in der Punkterunde, schwächeres Coaching hatten.
Und es ist bei mir auch so ein bisschen, ja, also ich meine, klar, man könnte jetzt auch mit Expected Goals ankommen, aber komme ich jetzt nicht, sondern es ist bei mir so ein bisschen auch so eine Gefühlssache. Ich finde, wenn ich Berlin oder München auf dem Eis sehe, habe ich immer ein anderes Gefühl, was da gerade auf dem Eis passiert, als wenn ich Straubing, Bremerhaven, Schwenningen sehe. Man muss sagen, zu Hause ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Da können die auch schon mal sehr dominant auftreten und wirklich lange Phasen von Spielen wirklich komplett an sich reißen. Aber wenn Bremerhaven hier nach Düsseldorf kommt, dann sind die natürlich Favorit in der aktuellen Saison, das ist ganz klar. Aber ich habe dann vorher nicht das Gefühl nach dem Motto, oh, da muss aber schon wirklich einiges passieren und es braucht einen überragenden Torwart und vielleicht mal ein, zwei glückliche Tore, dass du dann eine Chance hast. Bei Berlin und München habe ich dieses Gefühl und eigentlich auch bei Mannheim.
Man könnte ja das Ganze ausbauen und sagen, wenn die Viertelfinalserien stehen, gibt's, also ist keiner der mit Heimvorteil klarer Favorit. Ich würde sagen, die Eisbären schon, ne, aber die Eisbären könnten ja dann gegen, es könnte Berlin gegen Ingolstadt zum Beispiel heißen, ne, im Viertelfinale. Dann würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist so, normalerweise sagst du, Erster gegen, was weiß ich, Achter, Neunter, der da kommt, 65-60% Wahrscheinlichkeit, dass da die bessere Mannschaft, die besser Platzierte durchgeht. Würde ich dann in dem Fall gar nicht sagen. Und dann würde ich sogar sagen, vielleicht ist mal ein Fünfter oder ein Sechster, der da kommt im Viertelfinale, sogar Favorit. Weil natürlich die Hauptrunde vielleicht dann schlecht war, aber die letzte Phase gut oder insgesamt einfach auch so die Playoff-Erfahrung in der Mannschaft größer ist. Weil ich habe nämlich eine ganz neue These. Mit den Playoffs geht die Saison nochmal ganz von Neuem an. Ja,
wirklich. Und jetzt sagst du mir ein bisschen nicht, dass da jeder Check zu Ende gefahren wird.
Da wird jeder Check zu Ende gefahren und da musst du nochmal ganz, ganz anders Verkehr vor dem Tor machen.
Über Eishockey gesprochen
musst
wurde,
du nochmal ganz anders Verkehr vor dem Tor machen. Und mit Verkehr kennen sich halt vor allem die Eisbären und die Münchner und die Adler aus. Ja, also Verkehr vor dem Tor.
Und die Ingolstädter mit Audi.
Nee, also finde ich gar nicht so hot den Take, tut mir leid, Bernd. Aber ich bin da voll bei dir. Also ich muss auch, also ich habe noch nie die Fish and Penguins eine Viertelfinalserie.
Also ist ja nicht, dass weder der zweite noch der dritte ins Finale kommt, ne?
Ja, also von der Hauptrunde her nicht, aber von dem, was wir bis jetzt die letzten Jahre gezeigt haben. Also gut vorstellbar. Ich finde sogar, dass, also Straubing hat, glaube ich, in den Playoffs nochmal eine bessere Chance als Bremerhaven, weil die insgesamt tiefer besetzt sind und mehr also ausgeglichenere Reihen haben. Bei Bremerhaven kann es ja wieder sein, also wenn sich einer aus der ersten Reihe verletzt, wird es halt schon echt sehr, sehr kritisch. Und wenn die erste Reihe mal ausgeschaltet wird, also Jeglitsch und Co., wer auch immer dann da neben ihm spielt, also neben Jeglitsch und Urbas noch, dann ja, wird es auch schwierig für Bremerhaven. Das traue ich halt München auf jeden Fall zu, das traue ich natürlich den Eisbären Berlin zu, das traue ich auch Mannheim zu, dass die das schaffen. Und dann haben dann jeweils die Gegner haben einfach dann
mehr Tiefe. Ich traue sogar Marc Fensch zu.
Ja. Ja, auch das. Ja, also Ingolstadt wäre das, ne? Nicht nur der Trainer.
Danke.
Nee, ja. Okay, Das wäre der erste Take. Sebastian, hast du auch einen zur DEL mitgebracht oder vielleicht eher zum Internet?
Ich habe doch gerade schon gesagt.
Das war doch meine.
Das war deiner. Es war, also ja, war schon deiner.
Da habe ich doch versucht zu erklären, aber...
Er hat nicht zugehört.
Okay, also ich habe keinen so einen wirklichen Take fürs andere Tabellenende, aber hey, wie wären das, wenn am Ende der Letzte und der Vorletzte tatsächlich punktgleich sind und wir dann wirklich so Situationen rauskramen, wie dieses Tor 1,1 Sekunden vor Schluss von Iserlohn gegen Augsburg, wo doch Augsburg einen Esposito hat, der super Penalty schießt, wie wir wissen, und dann hätten die das vielleicht gewonnen, dann kannst du über das diskutieren. Also hast du vielleicht zwei punktgleiche Mannschaften hinten. Bernd, Sebastian schüttelt schon den Kopf. Denkst du doch, eine komplett abgehängt wird, oder was?
Nee, überhaupt nicht. Ja. Aber ich habe es im letzten Blog, glaube ich, habe ich es geschrieben, das Allerschlimmste, was passieren könnte, dass in zwei Stadien Penaltyschießen stattfindet und dieses Penaltyschießen darüber entscheidet, wer dann absteigen müsste. Das finde ich absolut grauenvoll. Also diese Vorstellung ist fürchterlich.
Dann ist dein Hot-Take,
Nicht, nicht mit. Ich habe das ja auch schon gelesen in deinem Blog und da habe ich auch schon gedacht, nee. Weil natürlich ist es nicht so, wie oft gesagt wird, dass sich Glück und Pech und sowas über eine ganze Saison ausgleichen. Das ist Schwachsinn. Aber es ist ja auch nicht so, als wäre ein Spiel entscheidend. Weil gucken wir zum Beispiel mal, wo du Iserlohn ansprichst, die machen da 1,1 Sekunden vor dem Ende in Augsburg das Tor. Aber im Heimspiel gegen Düsseldorf treffen sie 1, noch was Sekunden vor Schluss einen Innenpfosten, machen nicht rein, verlieren die Verlängerung. Dann wären ja da die Punkte mehr gewesen. Deshalb finde ich, kannst du nicht sagen, das ist genau dieser eine Punkt.
Ja, aber den suchst du doch raus. Es geht doch um die Geschichte. Du suchst dann die eine Situation raus und sagst, das war's. Dass es die 52 Spiele sind, ist mir schon klar.
Kann ich in Playoffs vielleicht raussuchen, aber doch nicht in einer 52er-Saison.
Naja, aber diese Zuspitzung darauf, dass das Eishockeyspiel in einer Situation entschieden wird, die eben mit Eishockey nur am Rande zu tun hat, das ist das Problem, das ich damit habe. Darum geht es.
Okay, natürlich, da kann man generell darüber reden. Das
genau, ja, aber natürlich ist es in der Zuspitzung am 52. Spieltag was anderes als am 17. Spieltag, wo du halt der Penaltyschießen irgendwie herschenkst, weil du deinen siebten Verteidiger und einen 18-Jährigen irgendwie schießen lässt und das halt dann verlierst. Ist ja völlig, also ich verstehe natürlich vollkommen, was du meinst, aber diese Zuspitzung, dass es wirklich auf einen Penalty ankommt, der für mich mit dem Spiel an sich nichts zu tun hat. Genau das Gleiche, wie das bei Weltmeisterschaften irgendwann dann halt auch das Penaltyschießen aus. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet.
Das ist was anderes.
Ja, es ist was anderes, aber in dem Fall spitzt sich sie auf ein K.O.-Spiel dann zu, eventuell.
Ja,
aber das ist ein Gedanke, den ich einfach nur schwer tragen kann.
Wenn dieses
ja, aber es ist ja kein K.O.-Spiel. Ich weiß, was du meinst. Also ich fände es auch blöd, wenn du dann am Ende diese Penaltyschießen gehst und denkst, Scheiße, das müssen wir jetzt gewinnen, um drin zu bleiben, um was auch immer. Aber dann hättest du halt am 17. Spieltag einen Punkt mehr holen sollen.
Wenn es am letzten Spieltag
gehabt, das hast du im K.O.-Spiel nicht.
Wenn es am letzten Spieltag in zwei Partien, in denen es um den 14. Platz geht, Penaltyschießen gibt, ist es verpflichtend, dass das eine Spiel so lange angehalten wird, bis das andere auch im Shootout ist und dieser Shootout dann in der Konferenz übertragen werden kann. Absolut ja, verpflichtend. Das wäre absolutes Gold. Natürlich ist es absolut für alle, die beteiligt sind, absolut scheiße. Bin ich voll bei dir, Sebastian. Aber also fürs Fernsehen wäre das absolutes Gold.
Geil, okay. Na dann doch, ihr habt mich überzeugt.
Ja, aber also, dass es passieren kann, ist ja schon mal ein Take. Wie hotter ist, weiß ich nicht. Sollen wir in der DL bleiben, Bernd? Weil ich war eigentlich auch,
Ich habe sonst nur noch einen internationalen Take.
Ja, ich war in der DL war ich tatsächlich auch bei den Überraschungsteams in Anführungsstrichen oder denen, die man eben nicht so weit vorne erwartet hätte, und bin auch der Meinung, dass eben jetzt in den Playoffs da dann schon nochmal andere Mannschaften zeigen, was sie wirklich drauf haben in so einer Best-of-Seven-Serie. Insofern ist mein Take schon verbraucht zum deutschen Eishockey.
Ja, meiner ja auch und Sebastian ja auch, also gehen wir rüber, oder?
Genau.
Soll ich wieder anfangen? Nee, jetzt fangen wir alle von euch an, weil nachher sagt er wieder,
wie viele Takes habt ihr denn vorbereitet, nur damit ich mich so ein bisschen einstellen kann?
Einen pro
Okay.
Kategorie okay. Sozusagen.
Einen pro Kontinent. Einen pro Kontinent, wir gehen jetzt weiter nach Afrika, Sebastian.
Genau. In Marokko.
NHL. Wir sehen dieses Jahr einen Stanley Cup Champion aus Kanada. Ist mein Take.
Das ist wirklich ein Hot Take. Weil wer soll es denn machen?
Ja, es gibt so ein paar Kandidaten. Also
ich sehe anderthalb vielleicht.
Möglicherweise haben die Toronto Maple Leafs, die haben in letzter Zeit auch nicht, waren die mal vor kurzem Stanley Cup Sieger? Nee, wer war der letzte Stanley Cup Sieger aus Kanada? War das irgendwie, war nicht die Maple Leafs, oder? War noch ein paar andere dazwischen. Waren es die Canadiens vielleicht irgendwie? Waren es in den 90ern? Was, 93 vielleicht? Schon ein bisschen her, oder? Also ja, schon krass. Könnte es vielleicht ein rein kanadisches Finale geben, Vancouver gegen Toronto? Wäre absolut vorstellbar. Aktuell. Also, ja, also natürlich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ist eine geile Antwort. Ja, Thema abgehakt, weiß ich nicht.
Weil sehe ich nicht, würde das heißen. Also natürlich ist das möglich, gerade in dieser Liga, aber keine Ahnung. Also Toronto ist mir zu weit weg. Edmonton ist mir auch, entweder die gewinnen die alles oder die verlieren. Also es gibt irgendwie kaum was dazwischen. Und Vancouver, meinst du so ein Überraschungsteam in der Hauptrunde? Das schaffst doch dann meistens eh nicht bis zum Ende, oder?
Ja, ihr seid so lustig. Ich mag das total gern. Ja, wie ihr da euch gegenseitig die Prognosen da um die Ohren haut und sagt, nein, auf keinen Fall und sonst irgendwie. Ich habe vorhin den Athletic-Podcast gehört. Da ging es genau um dieses Thema. Und es ging um die Pittsburgh Penguins, die im Moment 8 Punkte außerhalb von den Playoffs sind. Und dass es im Sommer natürlich durchaus absehbar war, dass das passiert, aber nur halt, wenn der Torhüter schlecht ist. Der Torhüter über die meisten Shutouts in der Liga, ja. Crosby merkt irgendwie sein Alter, passiert auch nicht, ja. Sensationelle Saison. Und trotzdem war das so, also dieser Saisonverlauf der Pittsburgh Penguins war einfach nicht zu prognostizieren. Und wenn ihr jetzt sagt, Vancouver gegen Toronto, da kann ich mir nie vorstellen. Natürlich, in der Liga kann man sich alles und jede Finalpaarung und jeden Stanley Cup-Sieger vorstellen.
Ja, grundsätzlich, aber es geht auch um Wahrscheinlichkeiten, oder nicht?
Ja.
Logisch.
Genau. Richtig.
Da können wir aber auch jedes Mal sagen, ja, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber ich sag bloß jetzt, wenn man sich die Divisions anschaut.
Ich verbiete doch nicht den Mund. Was ist denn hier für eine
Querdenkung?
Der ist nicht meiner Meinung.
Nein. Atlantic Division, Toronto Maple Leafs unter den Top 3. Metropolitan Division, kein kanadisches Team unter den Top 3. Spielt überhaupt ein kanadisches Team? Egal. Western Conference Central Division. Winnipeg Jets unter den Top 3 aktuell. In der Pacific Division die Vancouver Canucks und die Edmonton Oilers in den Top 3. Also es gibt zumindest Kandidaten und näher dran als in dieser Saison. Wann war zuletzt ein Team näher dran? Also 2011 die Vancouver Canucks natürlich im Finale, da waren sie sehr nah dran, aber jetzt so...
Gott, wir waren vor ein paar Jahren im Finale.
Ja gut, aber hast du da dran geglaubt, dass die es gewinnen können? Nee, nicht unbedingt.
Nein.
Ganz, natürlich kein kanadisches Team in der Metropolitan Division, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich weiß es nicht. Nee, gibt es kein kanadisches Team, deswegen nee, auch kein...
Wenn ich jetzt mal nachgeguckt habe, weiß ich das natürlich. So, ich take. McDavid wird noch Topscorer, ist mein Take. Ist auch nicht der Riesen-Hot-Take, aber immer 9 Punkte Rückstand, war von der so verletzt, war nicht ganz gut drauf. Schießt auch deutlich weniger Tore als früher. Aber seit November habe ich gerade nachgeschaut. 65 Punkte in 34 Spielen. Also knapp 2 pro Spiel. Ich glaube, er wird das auch durchziehen bis zum Ende und dann wird er noch McKinnon, obwohl der nicht aufgehört hat zu scoren, und Kutscherop, der natürlich auch nicht aufgehört hat, aber so ein bisschen nachgelassen hat, wird er noch einholen. Ich hätte dazu noch einen zweiten Statistik-Hot-Take, den hau ich direkt hinterher. Matthews knackt die 70, aber nicht die 75.
Da kannst du wieder zum lauwarmen Böhm gehen mit dem Take. Ich wollte gerade was sagen zu Austin Matthews. Entweder du sagst dir, Matthews schießt 75 Tore, aktuell on pace for 77, was 77, unfassbar ja. ist. Hey, aber also über 70er schon unfassbar. Entweder du sagst, der knackt die 75 oder du bist still hier bei Hot Takes. Ganz einfach. Also was soll denn das? Knapp die 70. Ja, also aktuell
knackt sie nicht, obwohl er on pace für 77
ist. Aktuell on pace für 77 und du sagst, er knackt die 70. Ja, unglaublich hot. Ja, Connor McDavid, der scored wie ein Verrückter, wird noch Topscorer. Hat zwar, ja, Achtung, nicht, 9 Punkte Rückstand auf Kutscherow, aber das macht er noch. Das ist ein riesen Rückstand. Der ist auf Platz 3 in der Scorerliste. Ja, was ist das für ein Hot Take?
Rückstand 9 Punkte. So reden wir.
Ja, ich denke schon drüber nach, wie sie den Podcast nennen soll. Die lauwarmen Takes zur restlichen Eishockey-Saison.
Wir haben ja auch nur Prognosen in diese WhatsApp-Gruppe geschrieben, Schrägstrich Hot Takes. Das muss ja nicht zwingend sein, weiß ich nicht, dass Iserlohn ein Stanley Cup-Sieger wird, oder?
Bernds lauwarme Takes zur restlichen Eishockey-Saison. Der Titel des Podcasts steht.
Ja, gerne, habe ich kein Problem mit.
Ja, aber das ist dann auch wieder schwach. Das ist dann, der ist eine ein Hot-Titel ist, muss dann eiskalte Takes.
Okay, hast du noch einen eiskalten Take vielleicht für Sebastian? Noch einen kalten Take? Ganz kalten?
Oh ja, aber absolut. Ihr habt ja Edmonton jetzt gestreift. Ich sag, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum die Edmonton Oilers nicht im Moment der größte Favorit sind. Also sind sie meines Erachtens, also zumindest von den kanadischen Teams. Und ich sag, und das als Widerspruch zu dem, was ich in der DL gesagt habe, ich glaube, dass die in vielen Teilen einfach noch immer nicht reif sind für den Titel und dass sie keine Rolle spielen werden bei der Vergabe des Stanley Cups 2024.
Dann wird's ja, also
unmöglich.
Absolut.
Der kennt das ja auch noch nicht, ne? Das wollte ich vergessen. Der ist auch neu.
Absolut möglich. Und mein Kopf sagt auch, ey, da wird vielleicht wieder, dann heißt da wieder, Boston kommt da im Osten durch und im Westen macht's halt dann doch wieder Colorado oder keine Ahnung, ja. Ist aber halt ja, langweilig. Also die Langeweile, die ich in der DEL irgendwie so erwarte und ich meine, da haben wir einfach diese drei Teams in den vergangenen Jahren, die halt die Meisterschaften unter sich ausmachen mit Berlin, München und Mannheim, die gibt's halt so in der NHL oft nicht. Du hast zumindest die Abwechslung, wenn ich sag, wenn es mal Abwechslung gibt, dann doch zumindest so, dass das in Richtung Kanada geht. Also würde ich mir auch irgendwie so, wäre ein cooles Finale, irgendwie Edmonton oder Vancouver
und
Toronto.
Da geht's ja nicht um Wünsche.
Ja. Nein, es geht nicht um Wünsche.
Weihnachten ist vorbei.
Ja. Weihnachten ist vorbei.
Romantisch. Ich wünsche mir das auch, Christoph. Ich wünsche mir das auch.
Was hast du denn hier noch für einen Take?
Ich?
Nee, du hast ja deinen schon. Hier der andere Kollege.
War schon zu Edmonton,
ja,
hast du nicht mitbekommen.
Ja, eiskalt. Meine Güte, ey, ihr seid einfach nicht mehr gewohnt, dass da noch ein Dritter dabei ist. Ihr könnt euch nicht mal drauf konzentrieren, dass der Dritte auch noch was erzählt. Erst wird es vom einen vergessen, dann in der NHL vom anderen. Ey, sorry.
Wirklich. Ja, aber die Edmonton machst du doch ganz schön eh schon abgehandelt.
Die wollte ich nicht mal raussagen.
Ja. Nee, sorry. Ja, gut.
Also das war's jetzt hier. Also Quiz, los geht's.
Ja, würde ich sagen. Ja. Wenn Sebastian schon...
Wenn ihr das noch wolltest.
Klar wollen wir das, hau rein. Du hast dir das
Problem ist halt einfach, dass wenn immer nur einer zuhört, dann wird es halt wahrscheinlich ein bisschen langweilig oder relativ einfach für den anderen dann. Aber wir machen es einfach mal. Ich habe mehrere Namen für dieses Quiz.
Achso, ich dachte du selber. Du hast für verschiedene Identitäten jetzt.
Ja. Le Affront Deluxe. Ja genau, wir spielen heute zu siebt und fünf davon übernehme ich.
Ja, ist gut.
Le Affront Deluxe finde ich ganz gut, aber am besten fällt mir eigentlich, wie gut kennt ihr euren Le Affront? Weiß nicht, ob ihr das kennt. Elite-Prospects verliert man sich gern mal, wenn man da durch Kader geht und dann den nächsten und dann landet man irgendwie beim ESC Wedemark 1989-90 und es klickt da noch weiter. Exakt so ist es bei Le Affront auch, wenn man da mal anfängt, da so ein bisschen genauer zu schauen und dann denkt man sich, wie bitte, was? Und dann schaut man die nächste Kategorie auch noch, von der man noch nie irgendwas gehört hat und muss sich das dann erstmal irgendwie erschließen, was er uns damit eigentlich sagen will, der Markus. Also die Wahrheit ist ja, dass wenn uns in Eishockey-Deutschland zwei, drei Leute fälschlicherweise für kompetent halten, dann ist es eigentlich fast immer darauf zurückzuführen, dass wir dieses Datenmaterial von Le Affront bekommen. Und damit habe ich jetzt ein bisschen gespielt. Es sind insgesamt, habe ich doch 8 draus gemacht, das ist echt ganz schön viel. Ich dachte eigentlich, ne, dass es so viel sind. Wir haben 8 kleine Spielrunden. Es geht relativ schnell. Ich habe mir Kategorien angesehen bei Le Affront oder von Le Affront aufbereitet. Es geht um DL-Statistiken und so ein bisschen gekramt. Manche sind relativ einfach, manche sind eher abgefahren, aber es sind leicht zu verstehen. Also es geht nicht um errechnete Werte wie so Gamescore oder Corsi oder sonst irgendwas, sondern es geht tatsächlich um Dinge, die auf dem Eis passieren und die man nicht errechnen muss, okay? Ihr fangt immer, wir werden keine Aufteilung jetzt machen. Die erste Runde macht der Bernd, die zweite beginnt der Christoph, die dritte dann wieder der Bernd. So geht's dann immer so durch. Es ist immer eine statistische Kategorie und der Bernd hat die erste Möglichkeit. Es geht immer um die 5 Besten in einer statistischen Kategorie. Mhm. Und ihr bekommt, für den ersten bekommt ihr 60 Punkte, für den zweiten 40, für den dritten 30, 20, 10. So geht's nach unten. Das heißt, der erste ist leicht abgesetzt. Das habt ihr sicher mitbekommen. Und ihr macht es immer im Wechsel. Es gibt pro Kategorie, habt ihr 2 Namen, die ihr sagen könnt. Das heißt, es geht um die ersten 5. Nochmal, ihr habt 2 Möglichkeiten, immer im Wechsel. Das heißt, am Ende, wenn ihr sehr gut seid, habt ihr die ersten 4 einfach abgegrast und kriegt dafür Punkte. Okay, also das ist relativ einfach.
Wir spielen schon gegeneinander, oder? Wir spielen schon gegeneinander.
Er spielt natürlich absolut gegeneinander.
Ja, weil sonst wäre ich schon raus gewesen, weil ich meine, mit dem zusammen hier irgendwas zu erraten, wirklich nicht.
Aber es wäre ganz toll, wenn er dann am Ende zusammen auf 30 Punkte kämt. Also das wäre natürlich auch für uns alle total reizvoll. Nein, natürlich spielt er gegeneinander. Erste Runde, es geht um die statistische Kategorie Eiszeit, aber nur Stürmer.
Scheiße, weil Verteidiger bist du.
Nein, Eiszeitstürmer.
Okay. Eiszeitstürmer, Bernd fängt an, hat den ersten Zugriff, wie gesagt, in der zweiten Runde.
Ich muss mal grundsätzlich fragen dazu, hast du irgendwie gefiltert ab 10 Einsätze oder sowas? Oder ist, wer einen Einsatz gemacht hat, ist dann auch theoretisch oben?
Natürlich habe ich das gefiltert. Ich habe es jetzt nicht so genau gemacht, aber ihr könnt natürlich davon ausgehen, dass Blas Gregorcz oder wie auch immer man den ausspricht. Gut, der ist jetzt auch, würde eh nicht in Frage kommen, aber wenn der mit 27 Minuten in seinem ersten Spiel kommt, kommt er natürlich nicht in Frage. Das heißt,
das meine ich, aber es gibt auch irgendwie so einen Spieler, der nämlich einmal aufs Tor geschossen hat, der so 100%ige Schuss.
Genau, richtig, genau. Also davon könnt ihr ausgehen, dass es natürlich immer um Spieler geht, die an die 50% oder mehr Spiele gemacht haben.
Okay,
also Eiszeitstürmer, dann von den ersten.
Stürmer. Ja. Wer spielt denn sehr viel? Ich würde mal sagen, einer der Bremerhavener oder sagen wir mal Jeglic. Echt nicht dabei.
Nicht dabei. In den Top 5.
Ärgerlich.
Carter Rowney.
Sehr gut. Und damit hat er Christoph fängt mit 60 Punkten an.
Das ist ich darf aber nochmal, ne?
60 ist nochmal. Rowney ist auf 3 dann, oder? Ist Rowney auf 3 dann?
Sage ich, weil ich weiß, dass der, ich habe das natürlich nicht immer für die ganze Liga, aber ich weiß, dass er in Düsseldorf sehr viel hat, sage ich für Rowney.
Sehr gut. Immerhin noch 10 Punkte für dich, Bernd. Das ist doch schön. Und der Christoph, letzter in dieser Runde?
Ich sag noch. Stürmer ist Zeit. Wolfsburg, Njeli.
Ich glaube, es ist die Nummer 6, wenn ich
es so richtig das ist ja fies, ist das. Weiß,
aber es gäbe einen anderen. Es gäbe einen anderen.
Dann mal Hardcheck, oder? Wahrscheinlich.
Nee,
nicht.
Matt White,
okay. Oh, fuck. Okay, löse auf. Wer sonst noch? Mike Connolly hätte ich sonst noch gehabt.
Rowney mit 2042. Okay. Vor Nöbels mit 2034.
Nöbels?
Vor Matt White mit 2033. Das ist natürlich alles auch sehr, sehr knapp.
Eng, ja.
Also,
ja.
Kann tatsächlich an einem Wochenende schon einen Unterschied machen. Luke Esposito mit 2031 und Phil Varone mit 2028. Wir gehen weiter in die nächste Kategorie. Jetzt
Zwischenstand.
Christoph uneinholbar vorne mit 60 vor Bernd mit 10.
Okay.
Schreibst du das mit? Oder muss ich selber mitschreiben?
Ich schreibe das mit, ja.
Er schreibt mit. Okay, zweite Runde, Fetzi fängt an.
Ganz einfach, Fetzi fängt an. Es geht um Schüsse, aber Schüsse nach Nick Mettinen. Das heißt, wir gehen um die Schüsse 2 bis 6.
Weil Mettinen so weit vorne ist, ne?
Vorne ist und der natürlich der leichteste gewesen wäre.
Ja, okay. Dann fange ich an mit, also Schüsse aufs Tor, Torschüsse, ne?
Ja.
Okay. Ich glaube, dass obwohl Marcel Brandt ein paar Spiele verpasst hat, er da auch noch echt weit vorne ist. Also Top 5 würde ich sagen, Marcel Brandt.
Christoph fängt mit 20 Punkten an. Das heißt, Marcel Brandt ist nicht die Nummer 4, sondern die Nummer 5 in der Liga. In dem Fall gibt es aber 20 Punkte.
Okay.
Ich sage Jan Obers.
Sehr gut. 60 Punkte, da ist er da.
Okay, nicht schlecht. Brugiser.
Jawohl, gar nicht so schwer, ne? 30 Punkte. Und der Bernd.
Ich hätte jetzt Behlingen, aber der war zu lange verletzt. Scheiße. Dann nehme ich. Warte kurz. Marcel Brandt, wir haben hier einfach zwei davon.
Hab ich doch schon. Was?
Ob der Marcel Brandt, der Zwillingsbruder, der auch Marcel Brandt heißt, oder ich verstehe es
gerade nicht. Gesagt, eben,
ich habe Brandt gesagt. Als erstes. Ist unglaublich, hörst du überhaupt hier jemandem zu, oder was?
Weil also eigentlich nehme ich das so parallel auf und höre mich dann nochmal ab, wenn ich das gesagt habe.
Es ist unglaublich. Das ist unglaublich.
Oder nimm mal einen Marcel Brandt, der ist noch offen.
Ja, nehme ich Marcel Brandt. Doof habe ich jetzt keinen zweiten Versuch.
Nein, mach ruhig.
Mach nur. Komm, eine noch.
Die Frage ist natürlich, ob immer alles Verteidiger sein müssen.
Wie kann man so unkonzentriert sein? Das ist unfassbar.
Wir haben ja gar nicht so viel Verteidiger bisher genommen.
Ja, genau. Urbas war ein Stürmer von dir doch.
Und Marcel Brandt haben wir auch, ne? Der war schon.
Ja, der ist Stürmer, glaube ich, oder?
War einmal.
Ja.
Ja, kannst du mal, egal. Hätte ich jetzt einen Namen gesagt, der nicht genannt werden sollte. Ich habe den dann daneben.
Es gibt zwei, die jetzt gar nicht so unbekannt sind für ihre Offensive, aber das ist nur als kleiner Tipp.
Okay. Alter.
Wismann, keine Ahnung.
Matuschkin muss noch irgendwo sein, oder?
Ach, Matuschkin.
Ist ja logisch. Matuschkin ist tatsächlich nur Nummer 6, hätte in dem Fall 10 Punkte gegeben. Ja. Und wer mehr Schüsse hat, überraschenderweise, ist Ville Lajonen. Aber okay.
Ja. Was ich da noch, darf ich da kurz was, darf ich kurz was anmerken zu diesem Thema, weil ich mich damit vor kurzem beschäftigt habe. Was ich echt krass finde, ist, dass sowohl Mattinen als auch Matuschkin extrem viel aus dem Slot auch schießen. Ja, weil du denkst immer so, Verteidiger, der ballert von der blauen Linie, aber das ist halt einfach, die gehen so weit nach vorne und haben wirklich einen hohen Prozentanteil ihrer Schüsse auch aus dem Slot. Das nur zur Ergänzung. Jetzt gerne weiter. Hast du aufgepasst, Bernd, was ich gesagt habe? Merkst du ja.
Ja? Vielen Dank, Christoph. Christoph führt mit 110-70, aber ihr seht, da ist noch alles
40
drin,
Punkte Vorsprung, unglaublich.
Wir haben noch 6 Kategorien. Der Band fängt an. Es geht um geblockte Schüsse, allerdings aktiv geblockte Schüsse.
Also quasi einen Schuss abbekommen, ja? Nicht?
Genau, blocked Shots.
Thorsten Ankert.
Ja, glaubt safe. Man, ne? Ist aber nicht unter den ersten 5.
Safe Bet.
Echt, der war vor ein paar Wochen noch Nummer 1, der ganze Liga. Krass.
Was? Wirklich?
Ja.
Jetzt zwingst du mich dazu, das währenddessen nochmal nachzuschauen, aber ich glaube nicht.
Verrückt. Vielleicht ist es auch schon sehr viele Wochen her, weil ich hätte das irgendwann mal geschrieben. Vielleicht habe ich es sogar einfach geschrieben, das stimmte gar nicht. Ist ja auch.
Man glaubt halt immer, dass es der ist, oder?
Ja. Also. Ich gehe mal weiter, kann man nochmal überprüfen, aber ich nehme Justin Braun von den Straubing Tigers.
Nee, also Justin Braun ist die Nummer 8.
Okay.
Ankert ist nicht unter den ersten 12.
Ernsthaft? Also, was habe ich denn da gemacht?
Hat er wahrscheinlich einfach nicht mehr genug Spielzeit, oder? Kann das sein?
Ja, das kann, der war ja auch verletzt zwischendurch, das kann natürlich daran liegen. Ja.
Okay, dann Bernd wieder.
Also, aber es geht darum, um Verteidiger, die Schüsse blocken, nicht die Schüsse weggeblockt bekommen.
Stürmer, ich meine, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Stürmer dabei sind, aber ja.
Nee, aber um Spieler, die Schüsse blocken und nicht weggeblockt bekommen. Okay, ja gut, also aktiv geblockt. Okay, gut, ja.
Ich sage Tim Schüle.
Tim Schüle?
Wo holst du denn jetzt?
Wirklich abgefahren. Tim Schüle.
Der spielt nicht selten, Augsburg steht viel hinten drin, warum nicht?
Tim Schüle. Also ist tatsächlich nicht unter den ersten. Heidewitzka ist einfach gar nicht dabei. Tim Schüle, 79 mit 32 geblockten Schüssen.
Krass. Hätte ich ganz anders gedacht, nicht? Ich habe ja gedacht, so ein klassischer Verteidiger von Augsburg.
Irgendwie. Moment, lass mich das nochmal zusammenrechnen, wie viele Punkte ihr in dieser Kategorie zusammen habt.
Nein, darf ich nicht noch einen? Habe ich nicht noch einen?
Du darfst noch einen.
Ich dachte mal, was der Brand in die Runde werfen.
Nein,
du
ich
musst doch jetzt da
retten. Ich nehme Colton Jobke.
Okay, das heißt, er geht aus dieser Kategorie tatsächlich mit 0 Punkten raus.
Das gibt's doch nicht.
Colton Schopke hat doch auch nicht genug Eiszeit. Colton Schopke hat 33 geblockte Schüsse. Ja,
wenn der aufs Eis kommt, macht er halt vor allem Schüsse blocken und halt Faustschläge und austeilen. Crosschecks, Faustschläge, Schüsse blocken.
Ja. Okay, er geht mit 0 Punkten raus. Corbinian Holzer.
Dann Corby Holzer.
Corby Holzer, John Ramage, Dennis Royal, Alec McRae und Konstantin Braun. 86, 86, 84, 79, 75.
Alter, alles
so, ja. Okay. Weil ihr euch gerade so habt verwirren lassen, geht es jetzt in die andere Richtung. Wer bekommt denn die meisten Schüsse geblockt? Das heißt, wer schießt viel und schießt aber sehr oft den Gegner an?
Ja, da gehe ich jetzt, ich fange an, oder?
Ja.
Da gehe ich jetzt wieder mit
Tim Schüle.
Nein. Wir nennen das Quiz Hurra, Hurra, der Schüle brennt, glaube ich.
Schüle brennt.
Der Schüle brennt, genau.
Hurra, Hurra, der Schüle brennt. Ich gehe wieder mit Mattinen, weil der viel schießt, aber da viel auch weg. Also ich glaube, der schießt halt auch viel daneben, ja, weil viel geblockt bekommt. Ich nehme Mattinen.
Es ist doch immerhin 10 Punkte wert. Boah. Der ist die Nummer 5 in dieser Kategorie, in dieser Negativkategorie.
Ja, ich hätte auch... Hier tue ich mir Marcel Brandt, weil der das ist genau das Gleiche. Der zieht ständig ab, vor allen Dingen in Unterzahl, dann speisen die sich noch mehr über natürlich, weil der hat sich noch mehr rein. Ich nehme Brandt.
Nope.
Okay.
Okay.
Das ist die Nummer 9 in dieser Statistik.
9,
das
ist auch also nicht so schlecht.
Nö, sag ich ja gar nicht.
Pass auf, dann.
Einen, der führt ziemlich klar.
Viele Schüsse geblockt bekommen, führt ziemlich klar.
Ich wiederhole alles, was der Vorredner sagt.
Ja, dann so bin ich bin wieder, Zeit. Ich bleibe bei Verteidigern im Ville Lajunen.
Jawohl, die 60 Punkte.
Ja. Wow.
Ja. Deckt der Fetzer.
Er ist aber 97 und mit Abstand die Nummer 1.
Krass. Muss ja auch bitter sein, ne? Ja, gut. Stürmer, der Fisch, dann nehme ich mal wieder Jan Obers. Wer wird auch oft geblockt?
Ich schaue nach, wo Jan Obers liegt, dann damit weißt du schon, dass er nicht unter den ersten 5 ist. Er ist die Nummer 13. Womit wir bei einem Zwischenstand von.
Jetzt müssen wir kämpfen. Abschießgefahr.
120, 180 für Christoph Fitzer. Und warte, bei dir ist nichts dazugekommen.
180!
So eine fiese Darts-Geschichte. Ja, ich weiß da, wie dieses
gehört. Das ist gerade mal eine 2-0-Führung, würde ich sagen.
Ich will jetzt hier auch nicht belehrend sein, aber es war nicht so schlau, einen Stürmer zu nehmen, weil bei Verteidigern sind noch mehr Spieler im Weg bis zum Tor, die blocken können, aber egal.
Absolut richtig, aber es gibt halt Stürmer, die schießen so oft, ja, dass halt die Wahrscheinlichkeit irgendwann größer ist, dass auch mal was geblockt wird.
So, dabei hat der Christoph gerade realisiert mit einem Verteidiger, der dafür bekannt ist, dass er viel aus dem Slot schießt, wie er uns gerade.
Ja.
Ne? Naja, egal, aber natürlich hat er recht. Also bei der nächsten Kategorie, die Band beginnt, geht es um Strafzeiten. Allerdings natürlich nicht um Gesamtstrafzeiten, sondern nur um Minors, das heißt um 2-Minuten-Strafen. Wer hat die meisten 2-Minuten-Strafen?
Ach, das weiß ich, weil ich das letztens vorbereitet habe. Das ist nämlich Ben Blatt.
Ja, also. Letztens ist nicht mehr ganz aktuell, aber es langt für, weil Bernd Blatt hat ja in
Bernd Blatt hat mir mal die Leistung nicht gezeigt.
Bernd Blatt hat ja zuletzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel gespielt, ja, aber er ist die Nummer 2 und es gibt immerhin 40 Punkte.
Bernd Blatt hat hier im Podcast einfach, er weiß nicht, um was es geht. Ja, er nimmt einfach die Aufgabe nicht an, die man ihm stellt. Oh, 2-Minuten-Strafen. Wer nimmt viele 2-Minuten-Strafen? Verteidiger, der 4 2-Minuten-Strafen nimmt. Ist dann auf draußen. Was ist denn mit Matt Bodie? Der muss doch da auch mit gut dabei sein, oder?
Ja, so ein fairer Sportsmann. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das stimmt. Und wenn, ich glaube, der haut dann gleich irgendwie so zu, dass es dann 5 Minuten sind. Nein, Matt Bodie ist nicht unter den ersten 5 Miners.
Was ist denn mit Herrn Akta? Den sehe ich auch recht oft wandern.
Ja, ich habe auch gedacht, dass eigentlich Dane Fox diese Kategorie mit großem Abstand anführen muss, aber der taucht nicht auf und Sinan Akta taucht auch nicht auf. Der Christoph hat noch eine Chance.
Irgendwie vielleicht von einem Team, das eher hinten drin hängt, vielleicht noch. Was ist damit McRae, so ein Defensivverteidiger?
Nein, taucht auch nicht unter den ersten 5, aber ich habe es jetzt auch nicht da.
Ja, also nee, ich glaube,
kein Problem. Der Defensivverteidiger McRae hat gestern 3 Punkte gemacht und deswegen sage ich jetzt Holzer.
Du bist aber gar nicht mehr dran.
Ich weiß, aber ich wollte einen sagen.
Aber also, dabei? Ich lese euch die Liste vor. Die Nummer 2 habt ihr erraten, das ist nämlich Bernd Blatt. Die Nummer 1 ist Ramage mit 26 Miners. Vor Bernd Blatt mit 25 Miners, nicht Markus, sondern Will Weber mit 22, McKiernan auf der 4 mit 20 und Corby Holzer auf der 19. Ja. Mit 19 auf der 5. So.
Ja, logisch.
Aber es wird wieder spannend.
Das heißt,
spannender.
Ich habe ausgeglichen und kann jetzt in Führung gehen.
Du hast ausgeglichen, es steht 180 zu 110. Völlig richtig.
Ja. McRae ist tatsächlich bester Scorer unter den Verteidigern bei der DEG. 22 Punkte. Sonst? Ja, aber mit so einem Vorsprung hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, wer soll denn sonst punkten?
Ja, stimmt.
Also Kumiski, aber der ist ja noch nicht lange dabei.
Ja, gut, stimmt. Ja, genau.
Kumiski, ich glaube, Melos hat aber in seiner ganzen Karriere auch so viele DL-Punkte.
Ja, aber der hat fast so viele Punkte wie Haukeland. Das ist auch ganz gut.
Most Penalty Shots. Und zwar einfach taken. Und in...
Oh, schwierig.
Ja, sehr schwierig. Sehr fies. Hätte ich auch keinen blassen Schimmer. Viel Spaß.
Aber im Shootout oder auch?
Die Frage, die mir tatsächlich auch stellt, konnte ich nicht beantworten. Ich gehe davon aus, dass es sich auf den Shootout bezieht. Ja. Wobei, sind wir ehrlich, ne? Wie viele Shots gibt es da noch, die dazu
kommen? Nee, nochmal einen dazu vielleicht oder so, ja.
Ja, genau, richtig. Deswegen bin ich dann nicht so genau in die Analyse gegangen.
Also schon mal zwei im Kopf habe, die er verwandelt hat, weil die ziemlich geil waren und zwar mit der gleichen Move und ich glaube, er hat noch zwei, drei Mal im Penaltyschießen vergeben. Esposito müsste bei fünf oder so sein. Kann das sein? Also bei fünf Versuchen?
Kann durchaus sein. Ich habe, es gibt glaube ich mehrere, die fünf haben. Ich habe natürlich die genommen, die dann in dem Fall weniger Spiele dann hatten und deswegen ist Luke Esposito nicht mehr dabei. Bernd
Blatt. Justin Schütz.
Nein, auch nicht.
Hm, ärgerlich.
Christoph.
Wir hatten viele Schulterhots gehabt. Was ist mit Dalcon?
Hatte ich auch im Kopf.
Nein?
Auch nicht. Hatte ich nicht im Kopf. Matuschki.
Nein, kommt auch nicht. Ich löse auf. Kamera 7, Row 6, also nicht Tom Row. Tyler Goddard 6, Matthias Plachter 5, obwohl er relativ krass arg weniger Spiele hat als andere und Collins vom Augsburger e.V. mit jeweils 5.
Wir
Collins
gehen.
Also jetzt, und dann lässt du mir Esposito nicht durchgehen, obwohl er genauso viel hat wie Collins vom gleichen Club, ja, nur weil er zwei Spiele weniger gemacht hat.
Oder was Spiele hat.
Ja. Ist halt dann aber auch scheiße ausgewählt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es mehrere gibt mit 5 auf dem fünften Platz. Sorry, aber muss ich.
Ich war kürzlich in beim E-Jugend-Fußballturnier in der Turnierleitung, ja. Und genau mit solchen Typen hatte ich es da auch zu tun. Ja. Es war klar festgelegt, wie das, was der Tiebreaker dann ist, ja. Es war auf dem Blatt gestanden und die haben gesagt, nee, ist doch scheiße. Ja, ja. Okay,
gut. Gab auch ungetoastetes Toast so in der Mitte, so quer durchgeschnitten mit so Bockwurst für eine Wertmarke.
Das habe ich tatsächlich zuletzt in St. Petersburg beim Eishockey gegessen. Ja. Okay. Clutch Goals. Es geht um Clutch Goals, vorletzte Kategorie. Mhm. Bernd Blatt fängt an. Clutch Goals sind laut Le Affront Tore, die nach der 50. Minute bei einem Spielstand von plus minus 1 oder 0 erzielt werden.
Das
sind
Clutch Goals. Ich dachte, das wären generell auch Siegtore.
Schade. Nein, keine Siegtore, sondern Clutch Goals. Finde ich viel interessanter.
Ja, bei dem engen Spielstand.
Absolut. Ja. Sage ich aber trotzdem wieder Justin Schütz. Ich habe mir so ein paar Erinnerungen irgendwie.
Ja, probier's halt einfach in jeder Kategorie. In der nächsten wird's mich wundern, wenn er da nochmal auftauchen würde. Aber nein, Justin Schütz ist nicht mit dabei.
Maxi Kamera.
Maxi Kamera, 40 Punkte. Petsman. 320.
Ärgerlich. Bolland.
Nein.
Cole Conrad.
Wow, den hätte ich nämlich überhaupt nicht da erwartet, aber er bringt dir, also war ich sehr überrascht, als ich das aufgeschrieben habe, der hat 4 Clutch Goals und ist damit 30 Punkte wert, weil er die Nummer 3 in der Liste ist.
Also komm, jetzt bei,
komm, Björn.
Wer ist denn da vorne?
Mach spannend.
Sag, wer vorne ist.
Ja, du, Bernd, kannst du ja nochmal, darfst du ja nochmal.
Nee, bist du schon?
Ich hab doch schon zwei Leute gesagt.
Okay. Wer ist vorne, wer ist der Erste?
Die Nummer 1 ist überraschenderweise, weil ich das in Nürnberg gar nicht so mitbekommen habe, Leon Hungerecker. Aber vielleicht ist auch sein Bruder in Schwenningen. Der ist die Nummer 1 mit 6 Clutch Goals. Kamera mit 5, Colt Conrad mit 4, Carter Rowney, der mir vor allem im Gedächtnis geblieben ist, dass er kürzlich ein relativ fieses Clutch Goal ermöglicht hat, ist mit 4 noch mit dabei und Jan Urbers auch mit 4. Okay. So, letzte Kategorie. Ich will es nicht zu spannend machen, aber ich. Nee, es ist leider nicht mehr möglich. Bernd hat schon verloren. Wolltest du trotzdem zu Ende spielen?
Geiler Quizmaster. Ist schon entschieden, aber jetzt komm.
Ja, klar.
Ja, gut. Logisch.
Also, es geht um Eiszeit wieder.
Justin Schütz.
Aber Eiszeit pro Spiel in Unterzahl. Christoph fängt an.
Oh. Alle Spieler oder nur Verteidiger, also nur Stürmer oder alle?
Überleg mal.
Ja, alle, okay, gut. Weiß ich nicht.
Nein, überleg mal, ob das einen Unterschied macht.
Eiszeit in Unterzahl?
Pro Spiel.
Ja. Ist, wenn da ein Stürmer pro Spiel über 2 Minuten hat, ist es ungewöhnlich, beim Verteidiger ist es nicht ungewöhnlich. Aber okay.
Ich glaube, der macht das auch beruflich.
Also alle Spieler, Eiszeit pro Spiel in Unterzahl.
Alle Spieler in der DL, ja.
Ja. Wer spielt sehr, sehr viel? Also ich bin dann wieder bei Leon Hüttl.
Leon Hüttl, nein.
Weil er viel blockt und ich habe ihn auch sehr oft in Erinnerung, Alec McRae.
Jawohl. Jetzt, also du bräuchst noch so 7, 8 Kategorien, dann wärst du voll mit dabei.
Auf Marcel Brandt, Tim Stühle und Justin Schütz zugeschnitten.
Du bist jetzt bei 170 Punkten, weil Alec McRae dir 60 Punkte bringt. Er hat die meiste Eiszeit pro Spiel in der DL in Unterzahl und zwar satte 3 Minuten und 8 Sekunden.
Ah, okay.
Kannst du mal sehen.
Ich bin nochmal bei Justin Braun.
Ja, okay, jetzt muss ich nachschauen. Weil da will ich jetzt tatsächlich keinen Fehler machen.
Vorher schon, oder?
Weil ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es einen zweiten Brown gibt. Und ich habe bei diesem Brown, den ich da aufgeschrieben habe, an den einen, aber nicht.
Gibt es keinen dritten?
Ja, stimmt. Wo ist das? Eiszeiten pro Wechsel? Shorthanded per Game. Genau. Da führt im Moment besagter Blas Grey Gorge. Zwar sehr hoch, aber den habe ich nicht mit einbezogen. Also, ja, okay. Und du hast jetzt gerade gesagt,
Justin Braun. Der Straubinger Braun, genau. Ja. Ja,
nee, es ist der Nürnberger Braun. Mit dem hättest du nochmal Punkte bekommen.
Hui, ich bin noch dran.
So hat der Bernd noch die Gelegenheit, ganz nah dran zu kommen.
Konstantin
Braun. Ich überlege, ob ich den Nürnberger Braun nehme, aber das wäre jetzt zu billig. Ja. Deshalb nehme ich Nikolas B. Jensen.
Nein, ist auch nicht mit dabei. Schade, damit geht das Spiel an den Christoph Fetzer mit 220 Punkten vor starken 170 Punkten für Bernd Blatt. Es war ein großes Fest. Ich will noch auflösen.
Absolut. Alec McRae
3 Minuten 8 Sekunden vor André Schuster mit 3 Minuten 5 Sekunden vor Ryan Button 3 Minuten 2 Sekunden, Brady Austin 3 Minuten 2 Sekunden und Konstantin Tine Justin Braun.
Justine. Justine Braun.
Genau.
Ja. Nicht schlecht. Und,
das ist ein geiles Quizformat. Ich meine, das können wir echt häufiger machen. Wir können ja auch rein umgehen. Immer so schön.
Aber die geilsten Kategorien sind jetzt.
Außerordentlich.
Ja, ja.
Ja, gut, man kann ja auch Teamkategorien nehmen. Ist auch nicht
also, geiles Quiz, aber also natürlich.
Nur Top 3, weil es ist ja nicht die Auswahl so groß.
Geiles Quiz, aber natürlich viel geilere Statistiken. Le Affan, leaffan.net, da bekommt ihr die DL statistisch wunderbar aufbereitet. Vielen Dank an Sebastian Böhm für dieses wunderbare Quiz und deine hart Takes.
Klasse. Ja, es war ein schön war das jetzt gerade.
Und da war wieder mal kein Gegner, sondern eher ein Opfer. Vielen Dank für die lauwarmen Takes an Bernd Blatt.
Ich bedanke mich ebenfalls für Bayern Fetzer, für die Organisation, für die unfassbaren Hot Takes, dass es was gebrannt hat hier. Und natürlich auch für den überragenden Auftritt im Quiz. Kann man nicht anders sagen.
Dankeschön, bravo. Dankeschön.
Bravo.
Wenn ihr jeden Tag unter der Woche Eishockey hören wollt, dann vielleicht noch ein bisschen dann strukturierter als heute, dann hört die 10 Minuten Eishockey www.steady.de/bisselhockey. Und danke fürs Zuhören hier im Roundtable. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.